Ihr Lieben, vor knapp 2 Wochen war ich zu Gast bei der SMD. Das ist die Studierendenmission Deutschland und Kategorie Oldenburg trifft sich eigentlich jeden Montagabend während des Semesters hier bei uns im Gemeindehaus hinter der Kirche. Dieses Mal aber waren sie in der Freien Christengemeinde im Delweg, was einfach an den Kanalarbeiten lag, die wir ja hier im Haus hatten. Vielleicht habt ihr das mitbekommen. Die Leitung der SMD hatte mich jedenfalls dazu eingeladen, einen Vortrag über das wirklich spannende Thema Altes Testament und Neues Testament zu halten. Also darüber, wie denn das Verhältnis zwischen beiden Teilen der Bibel ist und warum Gott uns in manchen alttestamentlichen Texten so fremd und vielleicht sogar grausam manchmal vorkommt. Ich habe den Vortrag dazu genutzt, um mehr oder weniger ein Plädoyer zu halten für das Alte Testament. Denn im Christentum und gerade auch auf den Kanzeln kommt und kam es immer wieder dazu, dass versucht wird, das Alte Testament dem Neuen Testament unterzuordnen. Da, wo zum Beispiel das ganze Alte Testament nur auf Gesetz reduziert wird und das Neue auf Evangelium oder das AT als bloße Verheißung dessen, was im NT und in Christus erfüllt ist, dann wird das der eigentlichen Würde des Alten Testaments definitiv nicht gerecht. Denn auch das Alte Testament enthält doch eine ganze Menge Evangelium in Form von Gnade und Vergebung. Und sowohl AT als auch NT enthalten beide sowohl Verheißung als auch Erfüllung. Und trotzdem machen wir Christinnen und Christen es uns gerne leicht damit, das Alte Testament zu lesen, indem wir doch gerade bei den Stellen, die uns irgendwie Bauchschmerzen machen, entweder einfach in Richtung Jesus zu zeigen oder halt eben darauf, dass das im Neuen Testament ja alles ganz anders ist. Oder wir ignorieren sie einfach. Aber trotzdem stehen sie da und trotzdem bleibt da diese Spannung zwischen dem Gott der Liebe, wie wir ihn kennen, und einem Gott, dessen Handeln sich manchmal eher als zornig statt als liebevoll beschreiben lässt. Viele dieser Geschichten gehören jetzt nicht gerade zu den bekanntesten und am häufigsten gelesenen oder gepredigten Texten der Bibel. Also ich weiß jedenfalls nicht, wann ich das letzte Mal eine Predigt über den Richter Ehud, wie er den König Eglon ermordet hat, gehört habe. Oder auch über Hananias und Sapphira, um ein neutestamentliches Beispiel zu nennen. Aber es gibt Ausnahmen, sehr bekannte und viel gelesene Geschichten, die auch in keiner Kinderbibel, so wie Andrea uns das ja gerade schon gezeigt hat, fehlen dürfen. Wie zum Beispiel die Plagen über Ägypten oder eben Noah und die Arche. Und um Noah und die Arche geht es ja heute. Der eigentliche Predigttext steht ganz am Ende der Geschichte. Es geht um den Moment, in dem das Wasser endlich weg ist, sich die Tür der Arche öffnet und Noah mit seiner Familie und den ganzen Tieren wieder trockenen Boden betritt. Ein schöner Moment eigentlich. Aber das, was mir ehrlich gesagt schwerfällt, zu verstehen und anzunehmen, ist das, was davor passiert sein soll. Und auch wenn die allermeisten von euch diese Geschichte in- und auswendig kennen, nehme ich uns trotzdem noch mal kurz mit rein, bevor ich den eigentlichen Predigttext lese. Die Menschheit hat sich auf der ganzen Welt breit gemacht und nutzt den freien Willen, mit dem Gott sie ausgestattet hat, eben nicht nur zum Guten, sondern zum Bösen. Darum bereut Gott, dass er den Menschen und eigentlich alles Leben auf der Welt geschaffen hat. Und er entscheidet sich dazu, fast alles Leben in einer großen Flut auszulöschen. Nur Noah und seine Familie, sowie wenige Exemplare von jeder Tierart, sollen gerettet werden. Dazu baut Noah ein großes Schiff, eine Arche, in der seine Familie und die Tiere Unterschlupf finden. Und dann kommt die Flut und tötet alles, was nicht in der Arche war oder eben schwimmen kann. 40 Tage lang regnet es und bis zum 150. Tag steigt der Wasserpegel. Langsam, aber sicher nimmt das Wasser wieder ab und nach knapp 11 Monaten schickt Noah zuerst einen Raben und dann eine Taube aus, die feststellen sollen, ob sich das Wasser wieder verlaufen hätte. Insgesamt ein gutes Jahr verbringen Noah und Co. in der Arche. Und dann ereignet sich Folgendes. Ich lese aus Genesis 8, ab Vers 18. So ging Noah heraus mit seinen Söhnen und mit seiner Frau und den Frauen seiner Söhne. Dazu alles wilde Getier, alles Vieh, alle Vögel und alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Das ging aus der Arche, ein jedes mit seinesgleichen. Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen, ich will hinfort nicht mehr die Erde fluchen, um der Menschen willen. Denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Ich springe in Kapitel 9, die Verse 8 bis 17. Und Gott sagte zu Noah und seinen Söhnen mit ihm, siehe, ich richte mit euch einen Bund auf und mit euren Nachkommen und mit allem lebendigen Getier bei euch, an Vögeln, an Vieh und allen Tieren auf Erden bei euch, von allem, was aus der Arche gegangen ist, was für Tiere es sind auf Erden. Und ich richte meinen Bund so mit euch auf, dass hinfort nicht mehr alles Fleisch ausgerottet werden soll, durch die Wasser der Sintflut, und hinfort keine Sintflut mehr kommen soll, die Erde verderbe. Und Gott sprach, das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe, zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier bei euch auf ewig. Mein Bogen habe ich gesetzt in die Wolken. Der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Und wenn es kommt, dass ich Wetterwolken über die Erde führe, so soll man meinen Bogen sehen in den Wolken. Alsdann will ich gedenken an meinen Bund zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier unter allem Fleisch, dass hinfort keine Sintflut mehr komme, die alles Fleisch verderbe. Darum soll mein Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und gedenke an den ewigen Bund zwischen Gott und allem lebendigen Getier und allem Fleisch, das auf Erden ist. Und Gott sagte zu Noah, das sei das Zeichen des Bundes, den ich aufgerichtet habe, zwischen mir und allem Fleisch auf Erden. Ihr Lieben, ich merke, ich nehme diese Spannung, die wir manchmal bei alttestamentlichen Texten erleben, hier sehr bewusst wahr. Vor allem, wenn ich mir eben die ganze Geschichte vor Augen führe und nicht nur das Happy End. Denn es fällt mir ganz schön schwer, einfach nur abzunicken, dass Gott hier den Entschluss gefasst haben soll, das Leben auf der Erde wieder zu vernichten. Umso erstaunlicher, dass diese Geschichte ja auch so ein Kinderbibelklassiker geworden ist. Gut, das liegt wahrscheinlich an den vielen schönen Bildern, die in dieser Geschichte stecken. Die Arche, die vielen Tiere, der Regenbogen am Ende. Perfekt also für den Umschlag einer Kinderbibel. Dem Schweren an dieser Geschichte wird das aber definitiv nicht gerecht. Aber wie können wir dem gerecht werden? Wie können wir die Spannung, die sich hier aufbaut, lösen? Was will uns die Bibel durch die Geschichte der Arche sagen? Ein Zahn muss ich euch leider direkt am Anfang ziehen. Vielleicht ist es für euch schon längst selbstverständlich und ganz sonnenklar. Oder aber mein nächster Satz wird ein kleiner Schock für euch. Denn dass das Ereignis einer globalen Flut, die fast das gesamte Leben auf der Erde ausgelöscht hat, tatsächlich so, wie es in der Bibel beschrieben ist, geschehen ist, ist höchst unwahrscheinlich. Alle Erkenntnis, die die Natur- und Geschichtswissenschaften hervorgebracht haben, über die Bewegung der Kontinente, den Aufstieg und Niedergang menschlicher Siedlungen und Zivilisationen, die Art und Weise, wie Wasser die Oberfläche der Erde geformt hat durch Erosion, Eiszeiten und ja auch Überflutungen, all diese Erkenntnisse sprechen gegen eine Sintflut. Die Wahrscheinlichkeit, dass vor circa 4500 Jahren die Menschheit auf eine Familie reduziert wurde, geht gegen Null. Ja, es gibt immer wieder Versuche von Apologeten, Argumente zu finden, die für eine historische Sintflut sprechen. Sowohl innerbiblisch als auch in der Naturwissenschaft. Aber solange man auch nur in Grundzügen die Voraussetzungen, auf denen der wissenschaftliche Konsens gründet, akzeptiert, sind diese kaum haltbar. Und mir als Theologen würde das ja auch eigentlich gar nicht zustellen, stark daran zu rütteln, eben weil ich ja nicht der Naturwissenschaftler bin. Ich muss nicht so tun, als ob die Labore und Institute irgendwie die absolute Wahrheit gepachtet hätten. Aber eben weil mir die Expertise in diesen Themen selbst fehlt, kann und sollte ich zumindest davon ausgehen, dass der wissenschaftliche Konsens im Laufe der Zeit zumindest näher an die Wahrheit kommt, anstatt sich von ihr zu entfernen. Wenn also das alles nicht so passiert sein sollte, können wir die Geschichte von Noah dann einfach wegschmeißen? Dann brauchen wir uns zumindest nicht mehr an ihr zu stören, was ja alles einfacher machen würde. Ihr merkt, das ist mal wieder eine rhetorische Frage. Das ist definitiv nicht die richtige Lösung. Denn ich bin fest davon überzeugt, dass in diesen Texten trotzdem eine riesige Menge an Wahrheit steckt. Über uns auch heute, wie wir heute leben, die Welt und auch über Gott. Und dass Gott so auch heute zu uns spricht, durch den Text, durch die Geschichte. Dafür dürfen wir aber den Text eben nicht nur oberflächlich, weder als reinen historischen Bericht noch als Geschichte, die einfach nur eine Geschichte erzählen will, betrachten. Sondern wir müssen tiefer einsteigen und uns fragen, was der Text uns wirklich zu sagen hat, was er ausdrücken möchte, was seine eigentliche Botschaft ist. Und genau dafür müssen wir unseren Blick nochmal auf genau diese Spannung richten, die ich schon vorher beschrieben habe. Diese Spannung zwischen dem Gott, dem es bereut, den Menschen geschaffen zu haben und sie lieber wieder vernichten möchte, und dem Gott, der diese Tat schließlich bereut. Ich frage mich, aus welcher Perspektive wurde diese Geschichte erzählt, weitergegeben und schließlich niedergeschrieben? Etwa aus einer, ich sag mal, Vorflutperspektive, die tatsächlich diese Vernichtung miterlebt haben will? Oder aus einer Nachflutperspektive, die die Welt so vorfindet, wie sie auch heute ist? Ihr Lieben, das eigentliche Thema der Geschichte von Noah, der Arche und der Sintflut ist nicht, wie Gott etwa so grausam sein könnte, fast die gesamte Menschheit zu vernichten, sondern genau das Gegenteil. Warum tut Gott das eben nicht? Lass uns nochmal in den Predigtext gucken. In Genesis 8, 21, nachdem Noah einige Tiere opfert, sagt Gott Folgendes. Also, und der Herr, er roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen: Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen, um der Menschen willen. Denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen, alles, was da lebt, wie ich getan habe. Leute, der Grund dafür, warum Gott das Leben ausmerzen wollte, hat sich auch nach der Flut nicht verändert. Der Mensch nutzt seinen freien Willen immer noch zum Bösen und eben nicht oft genug zum Guten. Und das ist doch eine Beobachtung, die wir genauso machen. Oder etwa nicht? Ich weiß, es ist ein leidiges und ständiges Beispiel, aber ich muss doch wirklich nur die Nachrichten einschalten, um zu sehen, zu wie viel Bösen wir Menschen fähig sind. So viel Leid, so viel Ungerechtigkeit und Unterdrückung liegt doch einfach nur daran, dass wir Menschen uns zum Bösen entscheiden. Gerade diese Woche hat mich eine Nachricht aus dem Sudan sehr bewegt. Dort herrscht ja schon seit langem ein furchtbarer Bürgerkrieg, der in den Medien relativ wenig Aufmerksamkeit bekommt. Aber diese Woche ging dann doch eine Meldung durch die Medien. Und zwar hat eine Rebellengruppe, die Miliz, die der Hauptgegner der Regierung ist, nach 500 Tagen Belagerung die Stadt Al-Fashir erobert. Als Befreier sind sie nicht gekommen. Stattdessen veranstalten sie ein großes Massaker. Allein in einer Geburtsklinik, das muss man sich mal vorstellen, eine Geburtsklinik, wurden wohl 400 bis 500 Menschen getötet. Furchtbar. Und Gott hält das so aus. Lässt es vielleicht sogar zu. Ich glaube schon, dass es selbst in solch furchtbaren Situationen immer wieder Momente gibt, in denen Gottes Wirken zu spüren ist. Aber der große Paukenschlag, die Sintflut, die fehlt. Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen, um der Menschen willen. Denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Ich muss da sofort an das Ende des Jona-Buches denken, wenn ich das lese. Da geht es ja schließlich auch darum, dass eigentlich eine Stadt wegen ihrer Bosheit vernichtet werden soll. Gott sich aber dagegen entscheidet. Sehr zum Leidwesen von Jona, der sich nach all den Strapazen wohl ein bisschen Feuerwerk gewünscht hätte. Aber Gott gibt auch hier eine Begründung dafür, warum Ninive nicht vernichtet wurde. Einmal ist da natürlich die Reue der Bevölkerung, dass sie Buße tun, etwas, das ich mir auch definitiv mehr in unserem Leben und unserer Welt wünschen würde. Aber da ist eben auch Gottes Liebe zu seinem Geschöpf. Denn jeder Mensch und jedes Tier in dieser Stadt wurde doch von Gott geschaffen, gewollt und geliebt. Wie soll er sie da bitte vernichten? Gott hält aus. Aus Liebe zu uns, aus Liebe zu seinen Menschen. Auch wenn es mir persönlich sehr schwer fällt, Menschen, die so schlimme Dinge tun, wie in dieser Situation im Sudan zum Beispiel oder anderswo im Krieg, zu lieben. Aber das mit dem böse Dinge tun, das beschränkt sich ja eben nicht nur auf die bösen anderen, die Krieg führen, morden, unterdrücken etc. Und auch das wissen wir doch nur zu gut. Paulus hat es im Römerbrief recht drastisch formuliert, wenn er sagt, dass er weiß, dass in ihm, in seinem Fleisch, in seiner Natur nichts Gutes wohnt. Treffender, und da sehe ich mich persönlich auch immer wieder, sagt er weiter, ich tue nicht das, was ich eigentlich will, nämlich das Gute, sondern ich tue das, was ich nicht will, das Böse. Ich kenne das nur zu gut, Momente, die ich im Nachhinein bereue. Ein falsches Wort, eine ganz kurze Entscheidung, bei der ich mir später wünsche, mich anders entschieden zu haben. Ich erinnere mich an die Momente, in denen ich Menschen verletzt habe, vielleicht gelogen habe, um mich in eine vorteilhafte Position zu bringen. Ich kenne meine Schwäche, nicht nur das, was ich nicht so gut kann, sondern eben auch meine Charakterschwächen. Und gerade da, wo ich nicht so handle, wie ich mir das von mir selbst wünschen würde, fällt mir auch das schwer auszuhalten. Und auch das, was ich nicht aushalten kann, hält Gott für mich aus. Denn er liebt mich und er liebt dich und er kennt dich mit allem, was dazugehört. Nichts wäre ihm ferner, als uns in den Fluten seines Zorns untergehen zu lassen. Stattdessen können wir uns, frei nach Gerhard Terstegen, ins Meer seiner Liebe versenken. Ihr Lieben, die Geschichte der Arche Noah und der Sintflut ist eine Erklärung dafür, warum die Welt so ist, wie sie ist. In der Zusage, dass Gott aushält, trotz allem, steckt eine Menge Evangelium. Es ist die Treue Gottes, die es uns erlaubt, auch selbst nicht an unseren eigenen Makeln und Fehlern zu verzweifeln. Aber trotzdem bleibt da eine Restspannung. Denn da, wo wir uns oder andere hilflose Menschen dem bösen Tun anderer ausgeliefert sehen, fällt es wirklich schwer, das Aushalten Gottes noch als Evangelium, als gute Botschaft wahrzunehmen. Aber, und das ist unsere große Hoffnung und worauf wir vertrauen, Gott wird eingreifen. Sein Aushalten wird ein Ende haben, nicht zum Zorn, nicht zum Bösen, sondern zum Guten. Er wird durch Christus sein ewiges Friedensreich in dieser Welt errichten. Dann wird der Arme versorgt, die Kranke geheilt, den Unterdrückten wird Gerechtigkeit zuteil. Herr, erbarme dich. Amen.